Hallo und herzlich willkommen zum Courage-Cast, dem Podcast des Deutschen Kindervereins. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit dem Kinderschützer Michael Letzius. Er gründete die Jamur Gedächtnisstiftung, durch die er die Erinnerung an die dreijährige Jamur wachhalten möchte. Sie wurde durch Schläge ihrer Mutter im Dezember 2013 in Hamburg getötet. Für seinen Einsatz für den Kinderschutz wurde Michael Letzius im Februar 2020 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Im Couragecast spreche ich mit ihm darüber, was ihn seit über 40 Jahren in seinem Engagement antreibt, über seine Erfahrungen als Pflegevater und über noch immer bestehende Defizite im Kinderschutz. Herzlich willkommen im Couragecast, Herr Letzius. Hallo.
Hallo.
Herr Letzius, vor 8 Jahren starb die dreijährige Jamur in Hamburg durch Schläge ihrer Mutter. Sie kannten das Kind nicht. Trotzdem erinnern sie jedes Jahr an ihren Tod. Und sie haben sogar ihre Lebensversicherung gekündigt und mit dem Geld die Jamur Gedächtnisstiftung gegründet. Warum investieren Sie Ihre Altersvorsorge in den Kinderschutz? Was treibt Sie an?
Ich bin Pflegevater, habe mit meiner ersten Frau 2 Pflegekinder großgezogen. Und als ich las, dass Jamur 2 Jahre bei einer Pflegefamilie war und dann zu den Peinigern zurückgeführt worden ist, habe ich gesagt, ich muss etwas tun, weil vor 30 Jahren hatten wir eine ähnliche Situation in Kassel.
Wir gehen dann auf all dies gleich nochmal näher ein. Vor vielen Jahren, Stichwort Kassel, Sie haben es schon erwähnt, haben Sie ein Pflegekind aufgenommen, eigentlich war geplant, dass Sie ein Kind adoptieren. Wie kam es dazu, dass aus dem Adoptivkind dann ein Pflegekind wurde?
Es war so, dass die Sozialarbeiterin kam sie in unser Haus und schaute sich unsere Räumlichkeiten an und sie war sehr zufrieden und sagte, am Dienstag war sie bei uns, am Freitag können Sie ein Kind haben. Und dann haben wir das Kind am Freitag geholt. Wir gingen in den kleinen Holzweg in Kassel, ein kleines Heim, und holten den Jungen ab und nahmen ihn mit nach Hause. Und nachträglich stellte sich heraus, dass es kein Adoptivkind war, sondern ein Pflegekind. Der leiblichen Mutter, die 16 Jahre alt war, hatte man das Kind auf die Brust gelegt und dann hatte sie ihre Einwilligung zur Adoption zurückgezogen. Und das Kind wurde dadurch ein Pflegekind. Sie konnte das natürlich, weil sie in einer Jugendhilfeeinrichtung war, nicht betreuen. Und so kamen wir an das Kind und es stellte sich eben nachträglich heraus, dass es ein Pflegekind war. Und dies war die Ursache, warum ich heute seit 40 Jahren mich für Pflegekinder und Kinder einsetze.
Wie lief das dann damals mit dem Jungen, den Sie als Pflegekind aufgenommen haben? Wie lief die Situation mit dem Jugendamt, die Kommunikation, möglicherweise auch mit der leiblichen Mutter?
Es war so, dass wir, nachdem wir erfahren haben, dass das Sorgerecht bei der leiblichen Mutter war, dass in den ersten Wochen hatten wir keine Besuche, aber dann hat das Jugendamt und die leibliche Mutter und deren Rechtsanwälte eine Besuchsregelung durchgesetzt und sie kam dann immer mit einem VW-Käfer angefahren, holte das Kind ab. Also es hätte natürlich eine begleitete Betreuung sein sollen, aber das wussten wir alles damals noch nicht. Und dann kam er nach einigen Stunden wieder zu uns zurück und nachts trug ich ihn dann schreiend durch unser Wohnzimmer, trug ihn herum, weil er eben völlig durcheinander war, weil er ja sich bei uns schon eingewöhnt hatte nach etlichen Wochen und Monaten. Und so wurde er dann immer wieder abgeholt. Und das Wichtigste, was ich eigentlich im Gedächtnis habe, nicht nur der Schmerz des Kindes, sondern als sie mal kam und er im Sandkasten spielte und er spürte, da kommt wieder jemand, der was von mir will, wann gehst du wieder? Und da war natürlich die leibliche Mutter mit ihren 17 Jahren, war sie natürlich völlig neben der Platte und hat das dann natürlich persönlich genommen. Aber in Wirklichkeit wollte das Kind nicht dort sein, weil es wusste ja, ich war in dem Bauch von dieser Mutter und ich kenne diese Mutter, aber ich lebe jetzt woanders und ich bin hier woanders und möchte dort auch bleiben und ich möchte meine Ruhe haben.
Das heißt, also Sie haben erlebt, dass eben diese Besuche der leiblichen Mutter dem Kind nicht gut tun. Also haben Sie das dann im Jugendamt kommuniziert und wie lief das dann? Also haben Sie sich dafür eingesetzt, dass eben diese Besuche seltener werden oder vielleicht begleitet werden oder eingestellt werden?
Es war ja in dieser Zeit, 1980, hatte das Deutsche Jugendinstitut die systemische Familienberatung gegründet. Und da hieß es, Kinder, Pflegekinder, sind so wie Scheidungskinder zu behandeln. Also, sie haben zwei Pflegeeltern und zwei leibliche Eltern. Und deshalb sollte man am besten mit der leiblichen Mutter Weihnachten feiern, in Urlaub fahren, alle 14 Tage sich treffen, damit eben dieses Kind mit zwei Elternpaaren aufwächst. Und dies haben wir dann insofern verhindert, dass wir einen Antrag gestellt haben bei Gericht. Und da hat dann eine sehr verständige Richterin diese Besuche, die zum Nachteil von unserem Pflegesohn war, ausgesetzt, sodass wir über eine gewisse Zeit eben keine Besuche hatten und deshalb kehrte Ruhe bei uns ein.
Und diese Situation hielt die an oder wie ging das dann weiter?
Das Jugendamt hat ja die Aufgabe, die Eltern, beziehungsweise in diesem Fall die Mutter, zu stabilisieren und das Kind am besten zu ihr zurückzuführen. Das ist natürlich nicht im Adoptivfall so, sondern nur im Pflegefall. Und wir waren ja dann eine Pflegefamilie und keine Adoptivfamilie mehr. Und von daher hat das Jugendamt sich bemüht, die Richter auf ihre Seite zu ziehen. Und dann kam es dann immer wieder zu Besuchen. Und bis dann eines Tages wir eben mit Hilfe des Landrates und eines versierten Verfassungsrechtler bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen sind, nicht um das Kind zu adoptieren, sondern um die Vormundschaft zu bekommen. Aber das ist vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt worden. Aber wir haben damals eben ein kleines Urteil erfochten, dass es ein Ergänzungspfleger geschaffen worden ist vom Bundesverfassungsgericht, dass im Falle des Konfliktes Kinder, die da zwischen den leiblichen und den Pflegeeltern stehen, jemanden an der Seite haben. Heute heißt es Rechtsbeistand und damals war es eine Ergänzungspfleger.
Das ging eben auf Ihren Rechtsstreit, ja. mit dem Sie durch alle Instanzen bis nach Karlsruhe gegangen sind.
War der Rechtsanwalt Dr. Wagendorf aus Wiesbaden hat uns damals geholfen.
Aber dennoch hat das Bundesverfassungsgericht damals sozusagen das Recht der leiblichen Eltern über das Wohl des Kindes gestellt. Kann man das so sagen?
Ja, da gibt es verschiedene Urteile. 1986 hat es ein Urteil gegeben, dass Pflegekinderrecht über dem der Eltern steht, aber das wurde dann später wieder einkassiert. Also da gibt es sehr unterschiedliche Urteile vom Bundesverfassungsgericht, aber in der letzten Zeit wird jetzt häufig das Kindeswohl über alles gestellt beim Bundesverfassungsgericht. Und wir haben ja auch eine ganze Reihe neuer Gesetze bekommen. Aber es ist weiterhin ein jahrhunderter oder jahrtausendalter Streit, so wie im kaukasischen Kreis. Man weiß immer nicht, wo das Kind landen sollte, bei der leiblichen Familie oder bei der Pflegefamilie. Ein Jugendamtsleiter aus Hannover sagte mir mal, Herr Letius, Blut ist dicker als Saft. Also die Kinder sollten wie im Dritten Reich zur leiblichen Familie zurückgeführt werden und nicht zu den sozialen Eltern. Und von daher haben wir diesen Streit noch heute.
Sie haben ja, also ich stelle es mir unglaublich aufwendig, energiekräftezehrend und auch sicherlich finanziell aufwendig vor, so einen Gang durch alle Instanzen zu machen. Was treibt Sie an? Was ist so Ihre Motivation?
Ein Journalist vom Hamburger Abendblatt sagte mal zu mir, der Herr Letius orientiert sich allein an seinem Gewissen. Und das ist vielleicht, weil ich aus einer baltischen Pastorenfamilie stamme, habe ich einfach einen gewissen Wertekanon und der bewegt mich und sage, das was für ein Kind richtig ist, dafür muss ich mich auch einsetzen. Und deshalb haben wir damals die Kraft gehabt, dies zu tun. Wir haben auch die finanziellen Möglichkeiten gehabt, weil nicht nur ich habe gut verdient, sondern meine Frau war vermögend, sodass wir alles finanzieren konnten, was nicht nur mit unserem Prozess zu tun hatte, sondern eben auch unsere Initiative, Tagungen, Pflegeeltern zu gewinnen und vor allem eben auch dann Rechtsanwälte, Professoren, die auf unsere Tagungen nach Kassel kamen. Zum ersten Tag des Kindeswohls kamen 300 Menschen aus ganz Deutschland. So haben wir dann eben erreicht, dass man sich mal um die Pflegekinder kümmert und dies auf die Tagesordnung setzt.
Und diese Tagungen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, die Sie in Kassel organisiert haben, das hing alles zusammen mit einer Stiftung, die Sie damals dort gegründet haben, der Stiftung zum Wohl des Pflegekindes.
Nein, es war eine Initiative von dem Pflegeelternverband Kreis Kassel.
Ah ja.
Und dann habe ich festgestellt, wenn ich mit Pflegeeltern oder mit Pflegemüttern vor allem zum Jugendamt kam und ich mit im dunklen Anzug und Schlips dabei saß, dass die Pflegemütter mir nachher sagte, Herr Litzius oder Michael, wenn du dabei bist, dann werden wir anständig behandelt. Und wenn du nicht dabei bist, dann runtergedrückt. Und von daher stellte ich fest, es muss was geschehen im Machtgefälle zwischen den Pflegeeltern und dem Jugendamt und den Sozialarbeitern, die sehr herrisch sind und die eben dann den Pflegemüttern auch gesagt haben, das ist ja mein Geld, was ich euch gebe, ihr müsst da sparsam sein und das so machen, wie wir es wollen. Und von daher musste ich eine politische Initiative starten und habe dann mithilfe von Dr. Ulrich Stiebel, von der Firma Stiebel Eltron, diese Stiftung mit ihm einige Jahre später gegründet, eine Fülle von Veranstaltungen gemacht mit Menschen aus ganz Deutschland und die haben jetzt vor kurzem ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert.
Das heißt, das war auch nachhaltig und die Stiftung gibt es eben heute noch und ist auch aktiv. Nochmal zurück zu dem, was Sie bei den Besuchen mit anderen Pflegeeltern beim Jugendamt schildern. Wie kann man sich jetzt so eine Situation konkret vorstellen? Das heißt, Sie erscheinen im feinen Zwirn, sind eloquent und begleiten dann eben Pflegeeltern, die vielleicht nicht so stark sind in der Kommunikation mit Jugendamtsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vielleicht gar nicht so gerne mit Ihnen kommunizieren wollen?
Es ist so, dass die Jugendamtsmitarbeiter in einer schwierigen Rolle sind. Auf der einen Seite sollen sie nicht so viel Geld ausgeben. Auf der anderen Seite gibt es Gesetze, die sie eigentlich einhalten müssten. Und wenn man den Eltern, wenn sie zum Beispiel ein Kind haben, was von einer alkoholisierten Mutter stammt und es ein Fastkind ist, also eine fetale Alkoholsyndrom hat, dann steht ihnen eigentlich vom Gesetz Geld zu für das Kind. Aber viele Jugendamtsmitarbeiter sagen, diese Krankheit gibt es gar nicht. Und auch ärztliche Atteste werden nicht ernst genommen. Da setzen sich dann die Jugendamtsmitarbeiter als Sozialarbeiterin über die Fachkenntnisse der Ärzte und Professoren, medizinischen Professoren hinweg. Und wenn dann jemand dabei ist, der sagt also im Paragraphen 3 oder 6 steht Absatz 7, steht das und das, und das müssen sie auch machen, dann wird dort ganz anders gehandelt, als wenn diese Mutter alleine da ist und sagt, ja gut, dann kriege ich eben kein Geld dafür, obwohl ich es notwendig brauche, ich muss dahin fahren zu dem Arzt und da muss ich eine Rechnung bezahlen. Von daher ist es wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begibt und das ist eine der Hauptprobleme zwischen Pflegemüttern und Sozialarbeitern in ganz Deutschland.
Also wirklich das Machtgefälle, was Sie eben beschrieben haben.
Ja. Und auch das Fachgefälle. Die Pflegeeltern sind eben nicht so informiert wie die hoffentlich ausgebildeten Sozialarbeiter. Aber dort fehlt auch eine Fülle von Kenntnissen auf den verschiedensten Gebieten der Entwicklungspsychologie, des Kindschaftsrechts, der Rechtsmedizin, der Pädagogik, der Entwicklungspsychologie, der Traumaentwicklung von Kindern, die depriviert sind oder die misshandelt sind. Und sie haben auch keine Ahnung, diese Sozialarbeiter, davon, was eine symbiotische Beziehung ist zwischen Mutter und Kind, und nehmen dann Kinder aus der Familie, obwohl sie das fachlich überhaupt nicht beurteilen können, oder aber, dass diese Eltern, die leiblichen Eltern, eben drogenabhängig sind, alkoholabhängig, medikamentenabhängig sind, psychisch krank sind, die ihren Missbrauch in ihrer Kindheit nicht aufgearbeitet haben. Also von daher sind diese Sozialarbeiter nicht zu beneiden in ihrer Arbeit. Sie müssten sehr viel besser fortgebildet werden, weniger Fälle haben. Und gerade wenn Kinderschutzfälle sind, müssten sie sich darum viel besser kümmern dürfen. Und sie müssten auf alle Fälle enorm weitergebildet werden.
Das heißt, Stichwort Fachwissen, Sie selbst haben sich ja eine große Fülle an Fachwissen angeeignet. Also das wird durch das Gespräch auch deutlich, sicherlich nicht zuletzt durch die juristischen Auseinandersetzungen. Kinderschutz berührt ja auch sehr viele Fachgebiete.
Ich bin Diplomkaufmann.
Ja.
Und von daher eigentlich auf diesem Gebiet gar nicht so versiert, aber aufgrund von 40 Jahren Auseinandersetzung an der Basis mit den Sozialarbeitern, mit den Gerichten, hat man was gelernt. Aber entscheidend ist, Professor Salgo von der Universität Frankfurt hat mir eigentlich fast alles beigebracht, was ich heute weiß. Aber ich weiß auch weiterhin, dass ich viel nicht weiß, und greife deshalb immer wieder auf Fachleute zurück, die wirklich dieses Gebiet studiert haben und vor allem Professoren sind, die sich da gut auskennen. Und von daher lerne ich immer weiter dazu und bin auch dankbar, dass immer wieder Fachleute zu uns kommen und wir mit deren Hilfe Themen anschieben können. Damals in Kassel, heute in Hamburg. Ich hoffe, dass wir auch hier von Hamburg aus bundesweit etwas ausstrahlen können.
Bevor wir jetzt gleich einen zeitlichen und örtlichen Sprung machen, noch die Frage, was ist aus Ihrem damaligen Pflegesohn geworden?
Also, der Pflegesohn ist heute 41, ist Landschaftsgärtner und angestellt im öffentlichen Dienst. Und in der Nähe von Kassel in Hofgeismar ist er dort für zuständig, eben alles für die Gemeinde, was in Sachen Pflanzen und Bäume und Winter zu machen ist. Und er hat einen alten Bauernhof sich gekauft, den hat er tipptopp renoviert und ist verheiratet. Und sie haben, weiß ich was, 3 Hunde und 2 Pferde, fühlen sich sehr wohl. Und er war ja auch derjenige, der unserer Pflegetochter, unserem zweiten Pflegekind, die mit 5 Jahren zu uns kam, die Welt gezeigt hat. Er hat sie hinten in seinen Fahrradanhänger gesetzt und ist mit ihr durchs Dorf gefahren und ist zum Lebensmittelladen gefahren und hat alles ihr gezeigt, weil sie in Berlin in einem christlichen Heim war, wo sie in Plastik aufwuchs und ab und zu mal in den Wald ging, aber sonst nichts vom Leben hatte. Und die ist heute eine 37-jährige junge Frau, der man nicht ansieht, was sie für eine schwierige Vergangenheit hatte.
Jetzt machen wir den angekündigten zeitlichen und örtlichen Sprung von Kassel nach Hamburg. Als im Dezember 2013 der Tod der kleinen Jamur durch die Presse ging, waren Sie eigentlich schon im Ruhestand. Sie waren inzwischen nach Hamburg gezogen. Sie lasen, dass Jamur eigentlich bei einer Pflegemutter lebte, aber vom Jugendamt zu den leiblichen Eltern zurückgegeben wurde, obwohl es Hinweise auf Misshandlung gab. Was löste das in Ihnen aus?
Ich erinnerte mich an meine Zeit von vor 35 Jahren, als wir da Kämpfer waren in Kassel für das Recht der Kinder, und sagte, also was damals war, ist heute immer noch so, und das kann doch nicht sein, dass wir in 35 Jahren in Deutschland nichts dazugelernt haben in Richtung auf Rechte und Kindeswohl für das Kind, und sagte mir, ich muss irgendetwas tun, gerade weil das Pflegekind zu den leiblichen Eltern zurückgeführt werden sollte. Es gibt eine Regelung hier in Hamburg, dass nach 2 Jahren überprüft werden soll, das steht auch im Sozialgesetzbuch, ob das Kind in seiner bisherigen Situation verbleibt oder eine neue Lebensperspektive sich entwickelt. Und dann entscheidet man nach 2 Jahren, soll es in der Pflegefamilie bleiben? Und im Falle Jamur war es ja nur ein Pflegekind auf Zeit. Es war nicht ein Dauerpflegekind, sondern es war ein Pflegekind auf Zeit. Oder ob es dann in eine neue Lebensperspektive kommt, nämlich in ein Heim oder zu den leiblichen Eltern zurückgeführt wird. Mhm. Und in diesem Fall wurde dann eben durch das Jugendamt das Kind in die leibliche Familie zurückgeführt und dann ging der schlimme Teil des Lebens dieses Kindes los.
Jamur starb ja, wie gesagt, im Dezember 2013. Schon im Januar desselben Jahres war sie schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen die Eltern. Trotzdem entschieden die Behörden, das Mädchen solle weiter bei ihnen leben.
Die Ursache für diese Dinge sind Zeitmangel. Diejenige, die für diesen Fall am Jugendamt zuständig war, war wohl krank geworden. Eine junge Sozialarbeiterin sollte das dann bearbeiten, diesen Fall. Sie hatte nicht die Zeit, das Gutachten von Professor Püschel von der Rechtsmedizin zu lesen. Vielleicht sind auch die Worte für eine Sozialarbeiterin schwierig, wenn ein Rechtsmediziner ein Gutachten schreibt. Es ist genauso schwierig für den Richter, ein Rechtsgutachten von einem Rechtsmediziner zu lesen. Es ist auch schwierig für eine Sozialarbeiterin, ein Gutachten oder ein Gerichtsurteil von einem Richter zu lesen. Und von daher ist es unbedingt notwendig, dass sich diese Fachgruppen besser auf den anderen einstellt und eine etwas verständlichere Fachsprache entwickelt, damit es jeder versteht. Und so wurde dann festgestellt, aha, das Kind kann zurückgeführt werden. Man hat sehr schnell entschieden, ohne diese ganzen Schriftstücke durchzuarbeiten. Und das Kind, weil ja die 2 Jahre um waren, musste man schnell entscheiden. Und dann wurde das Kind schnell zur Mutter zurückgeführt. Und die hat es dann drangsaliert und eben ermordet. Und es ist eine Fülle von Versagen bei den Kinderschutzhäusern, beim Kindergarten, wo die Jamur hingehen sollte und wo man sich nicht drum gekümmert hat, weil die Mutter gesagt hat, ich will das mal nicht schicken, aber sie keine schriftliche Bestätigung gegeben hat und keiner sich um diese schriftliche Bestätigung gekümmert hat. Also von daher sind da ganz viele Unterlassungssünden geschehen und so lief dann das Schicksal weiter und am 18.12. starb dann Jamur mit 82 Verletzungen und Hämatomen, wie Professor Püschel von der Rechtsmedizin dann feststellte.
Ja, schrecklich. Und leider nicht der erste Fall in Hamburg, dass ein Kind in staatlicher Obhut zu Tode gekommen ist. Schon 2019 war das Baby Lara Marie verhungert. 3 Jahre später starb die 11-jährige Chantal bei ihren drogensüchtigen Pflegeeltern an einer Überdosis Methadon. Fälle, die Ihnen sicherlich auch schon unter die Haut gegangen sind.
Ja, das habe ich in der Zeitung gelesen, habe das aber ausgeblendet. Als ich dann mit Jamur aktiv wurde, war ich dann auch bei dem Gerichtsprozess gegen die Pflegeeltern im Falle Chantal. Die wurden ja dann freigesprochen. Es ist auf alle Fälle eine Unzulänglichkeit der öffentlichen Jugendhilfe, aber natürlich auch eine Unzulänglichkeit unserer Gesellschaft, die nicht achtet. Also es war eine Frau mal in Hamburg-Harburg, die sah, wie Jamurs Mutter die Jamur ohrfeigte. Und da sagte sie zu ihr, das dürfen Sie doch nicht machen. Und da schimpfte dann die leibliche Mutter diese Frau aus und die ging zur Polizei, um sich zu beschweren. Und da sagte der Polizist, das ist Sache der Mutter, da können wir uns nicht einmischen. Und das zeugt davon, dass alle Beteiligten besser fortgebildet werden müssen, die Fachleute vor allem, aber eben auch die gesamte Gesellschaft, weil ich kann mir ohne weiteres vorstellen, dass die Nachbarn von Jamur, wo sie in der Familie lebte, bestimmt etwas gehört haben, als Yamur immer wieder misshandelt worden ist, weil sie dann geweint oder geschrien hat. Und da hat sich kein Mensch gemeldet. Eine einzige Person aus dem Haus hat sich eben bei Gericht geäußert, aber sonst niemand. Und ich kann nur sagen, die Freunde von Yamurs Mutter und Freundinnen vor allem haben sich im Gerichtsprozess sehr engagiert gezeigt, dass sie eben helfen wollten, aber eben es nicht geschafft haben, das Kind aus dieser gefährlichen Situation herauszunehmen. Und ich kann nur immer wieder sagen, wir brauchen niederschwellige Kinderschutzbeauftragte in jedem der 106 Stadtteile von Hamburg, um eben Menschen, die etwas hören oder spüren, einen Ansprechpartner zu haben, um zu sagen, ich habe da was gesehen, was soll ich denn machen? Hm. Ist es gewichtig oder ist es weniger gewichtig? Können Sie mir helfen? Können Sie da eingreifen? Ich bin da überfordert, aber ich habe da was gehört. Hm. Und dass die dann eben mitgehen. Wir haben zwar Kinderschutzkoordinatoren in den Jugendämtern, aber das ist viel zu wenig und viel zu weit weg, weil ein normaler Bürger Kinder jammern im Nachbarhaus oder Nachbarwohnung hört, geht nicht zum Jugendamt, geht nicht zur Polizei, geht nicht zu unserer Sozialbehörde, sondern braucht jemanden im Ort, der sagt, also den Herrn Müller oder den Herrn Meier, den kenne ich, da habe ich schon gehört, da war bei uns im Volksblättchen was gestanden, im Wochenblatt, und da gehe ich hin, die Straße kenne ich, und da frage ich mal nach, was soll ich denn jetzt machen?
Einfach, um sozusagen einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin in der näheren Umgebung zu haben. Ja. Aber auch sicherlich, weil, könnte ich mir vorstellen, auch Menschen vielleicht scheuen, ich sage jetzt mal den Nachbarn, das Jugendamt auf den Hals zu hetzen oder gar die Polizei. Ja.
Man will nicht jemanden denunzieren zu Unrecht. Und von daher müssen wir hier Hilfsmittel an die Hand geben. Und das wäre ein niederschwelliger Kinderschutzbeauftragter in jedem der 106 Stadtteile in Hamburg, weil wir dann sicherlich den einen oder anderen Mutigen finden, der dahin geht. Und die anderen sagen einfach, ich habe nichts gehört.
Ja, Sie haben es eben schon angesprochen. Sie haben ja den Prozess gegen die Eltern von Yamur verfolgt, der ein halbes Jahr nach Yamurs Tod begann. Sie waren fast an jedem Verhandlungstag als stiller Beobachter im Landgericht Hamburg. Das war tagsüber. Abends haben Sie dann den parlamentarischen Untersuchungsausschuss besucht, in dem das Versagen der Behörden aufgearbeitet werden sollte. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Also beim parlamentarischen Untersuchungsausschuss war eine TAZ-Redakteurin, die sagte mir, Herr Letzius, wie Sie das aushalten, was Sie da sehen? Es war eine junge Frau, hatte zwei Kinder, und ich sagte mir, ich muss das durchstehen, und ich habe das alles verschriftlicht, weil etliche Politiker waren auch dankbar dafür, dass ich diesen Strafprozess besucht habe, damit ich ihnen berichten kann, was da gesagt und verhandelt wurde. Und im Gerichtssaal saß ich mit den Journalisten und Rechtsexperten zusammen und wir verfolgten den Prozess. Und so habe ich eben eine Fülle von Journalisten und Fernsehjournalisten kennengelernt, die alle da saßen und zuhörten, was da eben verhandelt wurde. Und abends bin ich dann im dunklen Anzug in den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegangen, saß immer an der gleichen Ecke und schrieb alles mit. Und ich merkte schon, wie die Leute vorne bei den Politikern tuschelten, wer ist denn das da, der da immer kommt und mit weißem Haar und alles aufschreibt und so. Ich hatte dann auch den Fraktionen das Buch von Zokos und Gudert zur Verfügung gestellt über einen bekannten Rechtsanwalt, weil ich mich ja noch selber gar nicht traute, denen die Bücher hinzuschicken. Den hat dann ein Rechtsanwalt, mit dem wir gut zusammenarbeiten, zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, die haben dann da ein bisschen in dem Buch auch gelesen.
Das Buch Deutschland misshandelt seine Kinder.
Deutschland misshandelt seine Kinder, in der ersten Ausgabe war es damals. Ja, und so habe ich dann die Politiker durch allen Fraktionen kennengelernt und eben auch die Frau Dr. Leonhardt, die mir dann später das Bundesverdienstkreuz überreichte, und die ganzen anderen, die Opposition wie Regierung. Und seit dieser Zeit bin ich bestens vernetzt und konnte auch erreichen, sehr zu meinem Leidwesen, dass nur ich die 5 Fraktionen gewinnen konnte für eine Veranstaltung über Kindeswohl und Kinderrechte und Kinderschutz. Das ist natürlich eine schöne Sache, dass wir das machen, aber lieber wäre es mir gewesen, wenn Sie mir das aus der Hand genommen hätten, um es selber zu machen, weil Kinderschutz ist ein Thema, unabhängig von Parteigrenzen.
Das zeigt ja auch, wie ernst Sie dieses Thema nehmen. Also wenn Sie es wirklich ernst nehmen würden, dann würden Sie sagen, ja, das ist Ehrensache, dass wir das selber machen.
Nein, muss nicht von mir ausgehen und von meiner Frau, sondern uns wurde eben auch gesagt, wir als Vertreter der Zivilgesellschaft sind die einzigen, die die 3 Gewalten der Demokratie, nämlich die Exekutive, Legislative und Judikative, zusammenbringen können, weil wir haben auch festgestellt in Hamburg, dass sich die 3 Gewalten der Demokratie immer gegenseitig beharkt haben. Und wir als Zivilgesellschaft, da kommen alle 3 Gewalten hin. Also wir haben auf unseren Veranstaltungen Vertreter der Regierung, des Parlamentes und des Gerichtes. Und von daher sind wir sehr stolz darauf. Aber es wäre schön, wenn eine große Organisation das übernimmt, um es in die Breite zu bringen, weil wir, meine Frau und ich, wir sind viel zu klein, dieses Thema wirklich voranzubringen. Wir haben viel erreicht, da sind wir auch ganz glücklich darüber, aber eigentlich müssten das andere Organisationen übernehmen, diese Arbeit von uns, weil wir sie selber auch schon bald nicht mehr schaffen. Ich werde im nächsten Jahr 80 Jahre alt und dann müssen wir es einfach abgeben und ich hoffe, dass wir da Organisationen finden, die uns quasi unterstützen und die Arbeit fortführen.
Das wäre sehr wichtig. Also bei allem, was Sie schon erreicht haben, es gibt sicherlich noch vieles zu tun. Was hat sich denn seither am Hamburger Jugendhilfesystem geändert seit Jamur?
Ja, das hat schon begonnen mit Chantal, aber ich glaube, Jamur und mit Frau Dr. Leonard als Sozialsenatorin hat sich besonders was geändert. Also es wurde die Bezahlung der Fachkräfte der im Allgemeinen Sozialen Dienst ASD verbessert. Es wurde ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt, eine Jugendhilfeinspektion, ein Personalbemessungssystem. Es wurden Fachvorgaben organisiert. Es wurden Kinderschutzkoordinatoren in den Jugendämtern geschaffen. Man hat Erfahrungsaustausch mit Richtern, mit Polizei, mit Sozialarbeitern und Therapeuten und Ärzten geschaffen und niedergelassenen Ärzten und Krankenhausärzten. Aber das ist alles noch zu wenig. Es ist kein Arzt und kein Sozialarbeiter und kein Staatsanwalt und kein Richter haben je ein zwingendes Curriculum in Sachen Kinderrechte, Sozialrecht, Jugendhilferecht, Rechtsmedizin, Pädagogik, Entwicklungspsychologie in wissenschaftlicher Aufarbeitung von misshandelten und missbrauchten Kindern gelernt. Mhm. Sie haben keine Ahnung, wie man Eltern, die eben in der Kindheit missbraucht worden sind und jetzt ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet haben, wie die man behandeln soll. Man hat keine Ahnung bei den Sozialarbeitern, wie man mit Drogenabhängigen, Medikamentenabhängigen, Alkoholabhängigen Menschen umgeht. Da sind die Sozialarbeiter völlig überfordert. Die Richter sind teilweise, waren 7 Jahre Konkursrichter oder Steuerrichter oder im öffentlichen Recht. Und jetzt sind sie auf einmal Familienrichter und haben keine Ahnung und müssen sich jetzt einarbeiten und müssen Fälle entscheiden. Deshalb haben wir ja teilweise so schlimme Fehlurteile. Ja, und Ärzte, 80% der Kinderärzte können in Deutschland nicht unterscheiden zwischen einem Kind, was von der Schaukel gefallen ist oder was eine Ohrfeige von einem anderen Kind bekommen hat oder mit dem Kopf gegen das Schwimmbad geschwommen ist, von einem Kind, das missbraucht oder misshandelt worden ist von Erwachsenen. 80% können das nicht. Und von daher müssen wir hier auf diesem Gebiet noch sehr viel leisten. Und ich hoffe, dass wir da vorankommen. Die Ärzteschaft arbeitet dran, die sozialpädagogischen Fachverbände arbeiten dran und eben auch die Rechtswissenschaft. Aber es dauert noch eine ganze Zeit.
Herr Lietzius, Sie engagieren sich seit über 40 Jahren im Kinderschutz. Sie haben vieles erreicht. Was ist für Sie persönlich Ihr größter Erfolg?
Der größte Erfolg ist, als ich den Artikel in Zeit Online las, den die Frau Oertel geschrieben hat, und dort waren 11 Kommentare. Diese Kommentare, die lese ich mir, wenn ich ein bisschen verzweifelt bin, weil irgendwas nicht funktioniert, so richtig funktioniert mit meinem Denkmal oder meiner Gedenkstätte für die 11 toten Kinder in Hamburg. Oder wenn ich Angst habe, dass die Tagung eventuell am 18.12. abgesagt werden muss wegen Corona, dann lese ich diese 11 Kommentare und dann ist das Labsal für meine Seele.
Das Denkmal, das Sie gerade erwähnt haben, das ist ein aktuelles Projekt von Ihnen, wenn Sie das vielleicht kurz umreißen könnten.
Ja, ich habe mir überlegt, es muss ja etwas Nachhaltiges geschehen in Sachen Kinderschutz. Und ein Taxifahrer, der in Deutschland herumfährt und die Grabstätten von ermordeten Kindern besucht, um dort Ordnung zu schaffen, Blumen hinzustellen, ein Licht aufzustellen, der hat mich motiviert, darüber nachzudenken, ob wir in Hamburg hier nicht auch so eine Gedenkstätte machen können für die 11 toten Kinder in den letzten 16 Jahren. Und dazu habe ich eine Eingabe bei dem Bezirksamt Hamburg-Mitte eingereicht. Das wurde dann von der Bezirksversammlung auf den Kulturausschuss übertragen, von dort zur Kunstkommission der Kulturbehörde. Dort liegt es zurzeit und da ich da nicht so weiterkomme, habe ich jetzt den Senat eingeschaltet, mir zu helfen. Und ich möchte im nächsten Jahr spätestens, eigentlich hatte ich schon 2020 geplant, aber jetzt ist es 2022, dass ich ein Denkmal schaffe, auf öffentlichen Raum am liebsten, weniger auf kirchlichen oder privaten Raum, dass eben Menschen, die mit Jamur und den 11 Kindern irgendwie verbunden sind, Sozialarbeiter, Kinderärzte, die das Kind operiert haben, die Jamur, oder aber die Pflegemutter, oder aber Menschen, die das Kind gekannt haben, dass sie dort hingehen können, um in Stille an das oder die Kinder zu denken. Und ich bin sicher, dass das kommen wird, weil das lasse ich mir nicht aus der Hand nehmen. Und ich bin optimistisch, dass es für die Stadt Hamburg, die Freie und Hansestadt Hamburg, gut anstehen würde, im Rahmen der Erinnerungskultur etwas für diese ermordeten und getöteten Kinder zu machen. Und warum soll es nicht auch für 11 tote Kinder, die eben mit niedrigen Jahreszahlen umgebracht worden sind, warum soll es da nicht auch eine Erinnerungs- und Gedenkstätte geben?
Herr Lietzius, dafür wünsche ich Ihnen ganz viel Kraft und Energie und vor allem viel Erfolg für dieses Projekt und Ihre sonstige Arbeit. Und vielen Dank für das Gespräch.
Und ich habe zu danken, dass Sie bei uns in Hamburg waren. Musik